Überwinde die Welt ist das Thema heute. Und Christen brauchen Geistlehre und nicht irgendein religiöses Getue, auch nicht Gesetzlichkeit und Verdammnis und schon gar nicht christliche Traditionen. Weil es würde kaum jemand was nützen, wenn ich hier in der Lehre, in der Predigt vom Kindlein in der Krippe reden würde oder vielleicht vom Osterhasen und Eier segnen oder sowas. Das wäre kontraproduktiv. Um das geht's nicht. Es geht um die geistlichen Dinge, weil nur durch die geistlichen Dinge werden wir als Christen auch siegreich leben können. Und der Paulus hat mir an die Thessalonicher geschrieben, Kapitel 3, Vers 10, dass er ihren Mangel an Glauben noch aufhelfen will oder vollenden will. Er sagt hier, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Also sehen wir, die Thessalonicher waren auch noch nicht vollkommen im Glauben. Das gibt uns den Schluss, es ist ein Wachstumsprozess. Man kann im Glauben wachsen, man kann im Glauben zunehmen, was auf richtiger Erkenntnis natürlich gegründet sein muss, weil Glauben und die Grundlage des Glaubens Irrtum ist, dann hast du ein Problem. Ja, wenn du glaubst, dass es nicht nützt, wenn du auf Ostern ein rotes Ei in Kirche mitnimmst und machst deine Tasche auf, dass der Segen rein kann zu dem Ei, und dann müssen zu Hause alle von dem Ei was essen, dann hast du zwar einen Glauben gehabt, aber einfach den falschen. Das ist jetzt vielleicht ein extrem Beispiel, aber ja, ich habe das als Kind schon so erlebt, bei Eltern und Großtante und so weiter. Ob es heute noch so intensiv praktiziert wird, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es schon ein bisschen weniger geworden ist, dieses Zeug. Aber gut, wir wollen am Glauben aufgrund der Erkenntnis von Gottes Wort wachsen, aufgrund der Wahrheiten. Und das soll unser Trachten sein, wie es der Paulus sagt, dass das vollendet wird, was am Glauben noch mangelt. Und wie gesagt, richtige Erkenntnis führt auch zum richtigen Glauben. Ohne richtige Erkenntnis ist schwierig. Aber die grundlegende Erkenntnis, dass Jesus für uns am Kreuz starb als Opfer und dass man an ihn glauben muss, um das ewige Leben zu haben, dieses Fundament steht schon mal bei uns allen und das ist toll. Und das steht bei vielen Christen, auch wenn manchmal unterschiedliche Lehrmeinungen da sind. Die Basis ist Jesus und sein Opfer am Kreuz, dann ist schon mal auch eine Basis für eine Einheit gelegt. Jesus machte in Johannes 16,33 eine erstaunliche Aussage. Lese ich mal vor. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus hat zu seinen Jüngern geredet, dass sie durch ihn oder in ihm Frieden haben. Und das ist schon mal gut, weil die Welt ist nicht im Frieden, die Welt liegt im Bösen. Sehen wir ja, wie es zugeht in der Welt, ist nicht gut. Und er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt gibt es Schwierigkeiten, in der Welt läuft nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Zumindest jetzt noch nicht, aber wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, alles wiederhergestellt wird, wie es gehört, und nichts Schlechtes und nichts Böses mehr gibt, dann wird keine Bedrängnis und keine Schwierigkeiten mehr geben. Darum sagt er, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und das ist jetzt so eine Aussage. Was meint er denn damit? Vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Er hat die Welt überwunden. Die Welt, da meint er, die Gefallene, die Sündige, die Böse und in der Finsternis liegende Welt. Die Welt, die getrennt ist vom wunderbaren, herrlichen, gerechten Himmel. Getrennt von Gott. Und deshalb ist diese natürliche Welt auch begrenzt. Und diese Begrenzung hat Jesus beseitigt, hat er überwunden. In der Welt gibt es einfach Dinge, die nicht möglich sind. Bei Gott gibt es nichts, was nicht möglich wäre. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber in der Welt, da gibt es Dinge, die einfach nicht möglich sind. Auch wenn die Wissenschaft und die Technik schon viel erreicht hat, im natürlichen Bereich ist halt auch dann vieles noch nicht möglich. Ja, aber im übernatürlichen Bereich, im Himmelreich, in Gottes Bereich, in seiner Herrschaft ist eben alles möglich. Und danach trachten wir im Glauben, aber nicht in dem Glauben, Ja, glauben wir es heute, halt, aber sehen tun wir es nicht, sondern wir wollen nach dem Glauben trachten, der dann auch die Ergebnisse hervorbringt. Auch in der Praxis. Nicht nur, ja, weil man es gelesen hat, ist man momentan begeistert. Und wenn dann die Situation kommt, ist es dann oft doch schwieriger, wie man es vorher gedacht hat. Ja, dann sind die Widerstände real. Aber was hat Jesus überwunden? Genau dieses Problem, das die Welt getrennt hat von der Herrlichkeit Gottes. Die Sünde Adams, den Sündenfall, der diese Trennung verursacht, den hat Jesus überwunden. Er ist als Mensch in diese sündige Welt gekommen und es war seine Aufgabe, sein Job, diese Trennung, das Problem mit der Sünde zu überwinden, zu besiegen, indem er das Sündopfer wurde. Er wurde bestraft. Wenn du das einmal bildlich so vorstellst, dieser Jesus hängt da am Kreuz oder hat das Kreuz schon auf den Berg raufgeschleppt, nachdem er geschlagen wurde und gegeißelt und so weiter. Und dann hängt er an diesem Kreuz, ist fix und foxy und da sehen wir, die Strafe kam auf ihn. Die Strafe, die hätten wir eigentlich bekommen müssen, die Menschheit, sie traf ihn. Ihn, der eigentlich perfekt war, der hätte nicht bestraft werden müssen, aber er hat sich für uns geopfert. Er wurde bestraft, die Strafe für die Sünde lag auf ihm. Ja, das ist eine ganz klare Aussage der Bibel. Klingt nicht schön in erster Linie, war aber notwendig, um die Welt zu überwinden, um die Trennung zu überwinden. Ohne dem hätten wir keine Chance, mit Gott irgendwie in Verbindung treten zu können. Er hat diese Sünde, diese Trennung überwunden, er hat sie besiegt. Er hat die Sünde der Welt weggenommen, sagt Johannes 1,29. Und mit diesem Werk hat er diese Trennbarriere durchstochen, hat eine Tür zum Himmel aufgemacht, damit die Menschen wieder Zugang zur Gnade, zur Übernatürlichkeit, zur Herrlichkeit und an all diesen Segnungen haben kann. Er sagt einmal selber, dass er sogar diese Tür ist oder der Weg dadurch. Er ist die Wahrheit und das Leben. Es war in Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es wird in der Regel so gebraucht, wenn man mal stirbt, dann kommt man zum Vater. Und das ist ja vollkommen in Ordnung und richtig. Aber nicht nur. Ich möchte nicht ausschließen, dass er auch jetzt für uns, die wir noch im irdischen Leben, trotzdem durch den Geist auch Zugang haben. Und das beweise ich ja auch anhand der Schrift jetzt dann noch, dass wir zum Gnadenthron durchdringen oder eintreten können in deinen Raum, um Gebetserhörungen zu bekommen und Segnungen zu empfangen. Auf jeden Fall grundlegend zu wissen, Jesus hat die Trennung beseitigt. Das müssen wir wissen. Die Welt hat er überwunden. Die Begrenzung der Welt hat er überwunden und hat eine Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt. Eine Verbindung zur Übernatürlichkeit und zur Herrlichkeit. Und er ist dieses Bindeglied oder die Brücke, kannst du vielleicht auch sagen. Und wir Christen, wir dürfen und wir sollen diese Möglichkeit auch benutzen. Wir müssen das lernen, erkennen, lernen und praktizieren. Ja, das reicht nicht, wenn du zwar darüber Bescheid weißt, aber du gehst nicht ja, in dein Gebetskämmerlein, in die Ruhe, in die Stille und schaltest deine irdischen Sinne auf Sparflamme und konzentrierst dich auf deine geistlichen Sinne, weil mit geistlichen Sinnen wirst du auch, oder ist die einzige Möglichkeit, die übernatürliche Welt zu erkennen, zu hören, zu sehen, zu wahrnehmen vielleicht. Und da sind die irdischen, fleischlichen Sinne oft einfach ein bisschen störend. Weil die meisten Christen, und wir nehmen uns ja auch selber zum Großteil nicht aus, wir sind auf dem Weg, wir leben oft genauso begrenzt wie die Sünder. Und das muss sich unbedingt ändern, das kann nicht sein. Durch die Wiedergeburt sind wir Christen nämlich auch Überwinder dieser Welt. Weil er hat schon durchstochen und wir überwinden durch den Glauben an das Werk der Erlösung, das Jesus da praktisch am Kreuz vollbracht hat. Wenn ich hier mal lese in 1. Johannes Kapitel 5, 4 und 5, die Verse, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Eindeutige Aussage vom Johannes, der aus Gott geboren ist, der Wiedergeborene, weil der Geist dann wieder lebendig gemacht wurde, der überwindet die Welt. Der ist es, der aus dieser Begrenzung hinausgehen kann, in das Übernatürliche. Das müssen wir einfach lernen, so zu sehen und trainieren, das auch zu tun. Und es geht durch den Glauben. Ja? Der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, habe ich gelesen, ist unser Glaube. Und der, der die Welt überwindet, ist der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, weil Jesus die Brücke ist, weil Jesus der ist, der die Trennung beseitigt hat. Die Tür ist zur Herrlichkeit, die Tür zum Himmelreich, die Tür zum Übernatürlichen. Deshalb fixieren wir uns einfach immer wieder auf Jesus. Und der Glaube an Jesus gibt uns den Sieg. Ohne Glauben geht es leider nicht. Ja, das müssen wir schon sagen. Okay, Ausnahme, wenn der Herr also von oben herab die Tür aufmacht und dich anspricht, das ist wieder was anderes. Kommt auch vor, aber ist nicht alltäglich. Aber der Glaube, den wir haben, der auf dieser Wahrheit der Erkenntnis beruht, der macht die Tür auf, der bildet die Brücke zu diesem Übernatürlichen. Er hat Zugriff auf die himmlischen Dinge. Ja, du hast Zugriff durch den Glauben auf die himmlischen, auf die geistlichen Dinge. Zugriff auf die Herrlichkeit im Bereich des Geistes durch den Glauben. Vielleicht kannst du es auch so sehen, wir können uns in den Bereich des Geistes einloggen. Ja, heutzutage muss man sich überall einloggen, im Internet oder im Computer. Aber es ist uns erlaubt, wir haben das Passwort. Es ist uns erlaubt, dass wir uns in die geistliche Welt einloggen. Es ist unser gutes Recht. Die Sünde darf und kann uns nicht mehr daran hindern, weil er uns die Gerechtigkeit gegeben hat, seine Gerechtigkeit. Und solange der Christ auf seine eigene Gerechtigkeit schaut und versucht, damit irgendwo zu punkten, wird einfach immer wieder der Lügner, der Satan, ihm eine Falle stellen und ihm irgendwas vorhalten, wo er nicht so perfekt war, und hindert ihn daran, in Gottes Herrlichkeit hinzuzutreten. Deshalb ist es einfach das absolut A und O für uns, uns auf seine Gerechtigkeit zu verlassen, auf das zu bauen, weil sonst werden wir immer wieder Schiffbruch erleiden. Es gibt irgendwo einen Vers, ich glaube im Psalmen oder in Sprüchen, da heißt es, Herr, schaffe mir Recht nach deiner Gerechtigkeit, fällt mir gerade ein. Ja? Er schafft dir Recht nach seiner Gerechtigkeit und nicht nach der deinen. Die deine ist halt einfach nicht so toll, wie du vielleicht meinst, dass sie wäre. Aber seine ist einfach die perfekte Gerechtigkeit, und nach der schafft er dir Recht. Also die Sünde darf und kann uns nicht mehr daran hindern und sie darf uns auch nicht mehr festhalten, wenn wir im Glauben an seine Gerechtigkeit gebaut haben. Der, der glaubt, ist es, der die sündige, verdorbene Welt überwindet. So könnte man es vielleicht diesen Vers auch auslegen. Der Ungläubige oder Kleingläubige, Unwissende oder gar der Gesetzliche, der kann es nicht. Der wird nicht überwinden. Darum lehre ich ja immer wieder dieses, dass wir gerechtfertigt sind aus Glauben, die Sünden vergeben sind, dass wir seine Gerechtigkeit geworden sind, weil das gibt uns die Berechtigung und den Zugang zur Herrlichkeit, zur himmlischen Welt. Jesus hat uns von der Begrenzung durch die Sünde freigemacht. Jetzt haben wir die Berechtigung. Wir Glaubenden sollen lernen, auf diese Herrlichkeiten zuzugreifen. Wir sollen lernen, hinzuzutreten vor den Thron der Gnade. Wir haben den Zugang, aber das ist auch die umkämpfendste Sache, die es für einen Christen überhaupt gibt. Warum ist es so? Warum ist es so umkämpft? Warum ist es so unter den Tisch gekehrt? Weil es die effektivste Sache ist. Der Teufel hat kein Problem, wenn die Gemeinden ein bisschen so ein religiösen Ding dahin tun, ob jetzt irgendwo amtskirchenmäßig oder schon ein bisschen moderner in Freikirchen oder so. Solange die irgendwo ein bisschen so im Fleischlichen ein bisschen so dahin krebsen, hat er kein Problem. Aber sobald Christen anfangen, diese Begrenzung zu überwinden durch den Glauben, in die Herrlichkeit hineinzugreifen, Zugriff zu nehmen und die übernatürlichen Dinge in Anspruch nehmen, dann wird in der Finsternis, ja, da geht's rund. Da ist Alarmstufe Rot, ja, hat es früher immer geheißen, bei Raumschiff Enterprise, Alarmstufe Rot, Gefahr im Verzug. Warum? Weil die Herrlichkeit des Herrn, des Licht, die Finsternis einfach wegbläst und die Mächte der Finsternis zerstört. Das ist die effektivste Sache. Aber darum ist es so umkämpft. Hebräer 4, 16 und der folgende Vers 5, 1 sagt uns ganz eindeutig, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn jeder, der aus Menschen genommene Hohepriester, wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe und so weiter. Also der 16er Vers fordert uns auf, in Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron der Gnade. Das ist eine eindeutige Aussage, dass es möglich ist. Und dass wir dort Barmherzigkeit, sprich das Empfangen, was wir brauchen, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist eine ganz eindeutige Aussage. Der Vers 5,1, der sagt uns hier, dass ein Hohepriester zuständig ist für das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Im Alten Testament war es halt ein Mensch, der Hohepriester, und musste da Schlachtopfer für die Sünden des Volkes darbringen, damit das Verhältnis zu Gott wieder passt. Ja, dass da dieses Problem der Sünde wieder zugedeckt wird, dass die Beziehung wieder in Ordnung gebracht ist und der Segen des Herrn wieder fließen kann. Aber in unserem Fall ist es nicht mehr ein Mensch, der irgendwo da bloß zudeckt, sondern unser Hohepriester ist Jesus und er ist eingesetzt für das Verhältnis zwischen Gott und uns, den Menschen. Und dieser Jesus hat auch ein Schlachtopfer für die Sünden dargebracht, seinen eigenen Leib und sein Blut. Ein für alle Mal. Es hat ausgereicht für die Sünde der Welt. Ein für alle Mal. Und das müssen wir wissen, das Verhältnis zwischen uns und unserem himmlischen Papa, dem lebendigen Gott, ist durch diesen Dienst unseres Hohepriesters in Ordnung gebracht. Das, was nicht in Ordnung war, dieses Sündersein durch Adam her, das ist beseitigt. Jetzt sind wir die Gerechtigkeit Gottes und da müssen wir so drauf beharren und drauf pochen, weil es ganz schnell geht, wenn man irgendwie was gemacht hat, was nicht so perfekt war. Ist egal, ob irgendwo irgendjemand mit jemandem zum Streiten gekommen ist oder man was unterlassen hat, was er vielleicht hätte tun sollen und für den anderen oder sonst was. Es gibt 100 Dinge, könnte man immer wieder aufzählen, wo wir als Menschen gefehlt haben oder gesündigt haben, kann man es auch nennen, nach dem Gesetz. Aber das zählt nicht mehr. Jetzt sind wir in einer anderen Position. Jetzt können wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Gnadenthron und seine Barmherzigkeit und Gnade finden und rechtzeitige Hilfe bekommen. Durch sein Blutopfer hat Jesus diese Versöhnung erwirkt. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist dadurch in Ordnung gekommen. Zwischen Gott und dem glaubenden Mensch, muss ich sagen. Dem Unglaubenden eben nicht und dem Gesetzesglaubenden, da ist auch ein bisschen was im Argen. Aber diejenigen, die wirklich voll und ganz auf sein Opfer vertrauen, auf dieses Blut von Jesus, da ist in Ordnung. Und lasst ihr ja nicht wieder irgendwas anderes sagen. Hebräer 10, 19 sagt Ähnliches. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also das Blut macht den Ausschlag, sein Blut, nicht irgendein Tierblut, nicht irgendein Gesetzeswerk, gibt dir die Freimütigkeit und die Erlaubnis, ja, sagt dir zum Eintritt in das Heiligtum. Ja, und das Heiligtum ist ja nicht mehr der Tempel dort unten in Jerusalem, den sie ja im Jahr 70 dann platt gemacht haben, die Römer, sondern unser Heiligtum ist in der Himmelswelt. Und so sagt er hier klar, zum Eintritt in das Heiligtum sind wir berechtigt durch das Blut Jesu. Und so muss es auch unseren Glauben hochziehen, dass wir das wagen. Epheser 3,12 sagt uns auch nochmal, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und so Freimütigkeit deshalb, weil wir nicht mehr verurteilt werden aufgrund irgendeiner Sünde. Freimütigkeit lässt dich einfach hinzutreten. Und diese Freimütigkeit musst du dir antrainieren, weil es gibt deinen Glauben einen Kick. Ja, der Ungläubige, der Zweifler, der kommt, darf ich jetzt? Ja, du weißt, in vielen Dingen ist aber beim Abendmahl, oh, da muss ich jetzt mal schauen erst, ob ich gesündigt habe, sonst darf ich ja, bin ich unwürdig und darf das Abendmahl nicht nehmen oder so. Ist ganz falsch verstanden. Das Unwürdig ist dann, wenn man nicht das Opfer von Jesus richtig beurteilt, dass uns das alles erledigt hat. Und das ist das Schöne der ganzen Sache. Das ist das Evangelium der Gnade und das, ja, der Barmherzigkeit und das, was Jesus getan hat. Der Himmel über uns ist offen. Jesus hat überwunden. Er hat die Welt mit ihrer Begrenzung überwunden. Der Himmel ist offen. Wir müssen den Himmel nicht mehr öffnen. Das haben wir nicht mehr zuständig. Es hat Jesus vollbracht. Denk dran, letzten Worte am Kreuz, es ist vollbracht. Und es ist vollbracht und es konnte nie mehr irgendjemand zurücknehmen oder verändern. Die Welt hat Jesus überwunden. Und das müssen wir glauben und so lernen, so zu sehen, weil es gibt ja diese Freimütigkeit, dass du kommen kannst, so wie du bist. Ja, ohne irgendwelches Getue. Und wenn du sein Blut in Anspruch nimmst, wirst du auch immer wieder gereinigt. Auch wenn du irgendwie irgendwas verbockt hast, du wirst gereinigt, weil du im Glauben kommst. Und der Glaube schafft dir Gerechtigkeit. Okay, jetzt gibt es noch ein Problem, möchte ich es fast nennen, das uns Christen da vielleicht Schwierigkeiten bereitet, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können und dass wir auch tatsächlich hinzutreten können. Wir müssen unseren Geist öffnen dafür. Unseren Geist kennenlernen, benutzen, nicht im Fleisch. Man fängt vielleicht im Fleisch an, da man sich dafür entscheidet, ich will das jetzt. Aber dann die fleischlichen, natürlichen, irdischen Sinne und den schlauen Verstand einfach mal ein bisschen in den Hintergrund stellen und zu schauen, was macht der Geist. Da ist das Allererste, dass man in Sprachen betet, weil dann der Geist erst einmal anfängt, aktiv zu werden. Und er muss aktiv werden. Ja, es ist wie mit einem Auto, wenn der Motor nicht angesprungen ist, fährst du nicht leicht. Das ist das Schwierige. Aber wenn du den Geist zum Anspringen bringst, dann wird er auch vorwärts kommen. Und da ist das Nadelöhr zu finden. Das sind die Widerstände. Unser irdischer Mensch, das Fleisch, das macht Probleme, das will das eigentlich nicht. Das müssen wir erkennen und da müssen wir lernen, unseren Verstand und die Gefühle und die Sinne ein bisschen runterzufahren und den Geist zu aktivieren. 1. Johannes 3,21 sagt der Apostel Johannes, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Das ist also ein Punkt, wie ich ja schon gesagt habe, wenn du Verdammnis in deinem Herzen trägst wegen irgendwas, egal was es ist, und dein Herz dich anklagt, verurteilt, dann hast du ein Problem. Wenn es aber das Herz nicht tut, weil es erkannt hat, durch das Blutopfer von Jesus bin ich ja vollkommen gerechtfertigt, dann hast du diese Freimütigkeit zu Gott. Aber das wissen wir ja eigentlich. Ja. Aber aus diesem Wissen muss es zur Offenbarung werden, dass das einfach sonnenklar ist. Ja, gut, man holt sich schon immer wieder im Verstand und denkt darüber nach, dass es gefestigt wird, ist okay. Aber wenn es einmal richtig zur Offenbarung geworden ist, dann geht es mehr oder weniger automatisch. Dann gehst du hin in dein Gebetskämmerlein oder da, wo du dich halt zurückziehst, sagst, hallo Papa, hier bin ich. Hier bin ich. So einfach. Nicht erst irgendwie zur Buße so und was und zur Buße dieses und nachdenken, was habe ich denn eigentlich jetzt wieder alles verbockt und erst einmal um Vergebung bitten und so. Papa, hier bin ich. Denk an den verlorenen Sohn, wie man ihn nennt. Der musste nicht irgendwie Kopfstand machen und alles Mögliche. Und er könnte jetzt von seinem Papa gestraft werden oder verstoßen werden oder sonst was. Komm, wie du bist. Du bist Gottes Geliebter, Gottes geliebte Tochter, geliebter Sohn, der Gerechtfertigte. Aber komm im Glauben. Das ist das, was Gott hören und sehen will an dir. Komm im Glauben. Er hat uns diesen Weg freigemacht. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Tür. Hebräerbrief 10, 19 bis 22. er schlägt in dieselbe Kerbe. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, mit voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Und das böse Gewissen ist Verdammnis, Schuldgefühle, Zweifel und Unglauben. Ja, das was dir einfach die Freimütigkeit raubt. Aber von dem sind die Herzen gereinigt. Warum? Weil sie besprengt wurden. Und was meint er hiermit besprengt? Mit dem Blut Jesu. So wie der Hohepriester im Alten Testament das mit dem Blut von Tieren im Heiligtum alles besprengen musste. Was alles, ich kann es auswendig sagen. Also das Blut musste halt einfach überall mit seinen Isop-Büschel da rumgespritzt werden. Aber im Neuen Testament braucht es das nicht mehr. Da ist es sein Blut, das unsere Herzen besprengt und damit reinigt von allem, was uns anklagt, was uns Verdammnis bringt, Schuldgefühle, Zweifel und Unglauben. Das muss ein Christ unbedingt wissen. Also kannst du, wenn du merkst, hoppla, ich habe da Verdammnisse in mir, Schuldgefühle, Zweifel, Unglauben, dann musst du das wissen, ich habe da ein Mittel dagegen. Durch den Glauben an sein Blut, unser Herz besprengt und damit auch gereinigt von dem ganzen Zeug. Und so können wir hinzutreten mit Freimütigkeit in das Heiligtum. Und er sagt, den Weg hat er uns eröffnet. Er ist aufgemacht. Das bestätigt das, wo ich gesagt habe, der Himmel ist offen. Ja, der Vorhang im Tempel in Jerusalem, der dicke, fette Vorhang vom Heiligtum, der ist von oben nach unten zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Das ist genau dieses Bild. Sein Fleisch, das zerschlagen wurde, das durchstochen wurde, das hat diese Trennung weggenommen und der Vorhang ist zerrissen. Das hat man gesehen. Jetzt durften die ganzen Leute, oder konnten die Leute da reinschauen. Die durften vorher nicht einmal reinschauen, glaube ich. Wer da reingegangen ist, der wäre sofort tot umgefallen. Und nur der Hohepriester, wenn er alles ganz genau nach Plan und Vorschrift gemacht hat, durfte da hineingehen. Und wenn er da irgendwo einen Fehler gemacht hat, dann wäre er da drin gestorben. Deshalb hat man ihm schon eine Schnur ans Bein gebunden, habe ich mal gelesen. Wenn er was wäre, dann lassen wir wieder rausziehen hätten können. Also es ist kein Pappenstiel. Da sehen wir, ein Sünder, der kann nicht in das Heiligtum hinein. Für einen Sünder gäbe es ein Problem. Aber der Gerechte, dessen Herz mit dem Blut Jesu besprengt wurde, der darf hinzutreten. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei, der Himmel ist offen. Du darfst kommen, hey Papa, hier bin ich. Du darfst hinzutreten und du hast den Zugangscode. Du darfst dich einloggen. Ja, Jesu Blut und der Name Jesus, das sind die Codes, die du brauchst. Das reicht. Mit deinem Gutu und deiner eigenen Gerechtigkeit und deinen Werken, da gibst du immer einen Fehlercode ein. Ja, da macht die Tür nicht auf. Ja, der Mensch meint immer, wenn er so und so gut ist, dann tut Gott für ihn etwas, dann darf er. Ja, und das ist genau kontraproduktiv. Es zählt sein Opfer, das Opfer seines Fleisches und seines Blutes. In unserem Christenleben zählt die Sünde und das Gesetz nicht mehr. Dem sind wir abgestorben. Da sind wir heraus. Christus ist das Gesetzes Ende. Unnütz hat es einmal geheißen, glaube ich, im Hebräerbrief. Unnütz war das Gesetz. Es hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Gesetz konnte die Menschheit nicht bessern, nicht verändern, es konnte ein bisschen dressieren, aber nicht vom Herzen her verändern. Aber das konnte das Blut Jesu. Durch die Wiedergeburt, dass das Leben Gottes wieder einzieht, die Liebe Gottes in das Herz einzieht, der Friede Gottes und all die guten Eigenschaften Gottes kommen in das Herz und es erfasst nach und nach auch die ganze Seele, den ganzen Christenmenschen und er wird nach und nach immer mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt. So rum ist richtig. Also schau, dass du das erfassen kannst. Dann kann dir nämlich nichts mehr zurückhalten. Dann kannst du mit Freimütigkeit hinzutreten, Barmherzigkeit empfangen, Heißt nicht, dass der Herr jeden Schmarrn, den du betest, für dich tut, aber du kannst dich mit ihm kurz schließen und schauen, was Sache ist. Und seine Gnade ist auf jeden Fall zur Verfügung. Also sei nicht mehr sündenfixiert, sondern sei glaubens- oder gnadens- oder gerechtigkeitsorientiert. Dann liegst du richtig. Ein Christ, der sündenfixiert ist, sündenorientiert ist, hat einfach Probleme. Weil dann steckt er irgendwo unter dem Gesetz und unter dem Gebot und das bringt einen Fluch. Und den können wir nicht brauchen. Wir haben noch ein Problem. Ja, es gibt noch Widerstände in der geistlichen Welt. In der Finsternis um uns herum, die Welt liegt heute noch im Bösen, da ist Finsternis und die finsteren Mächte wollen uns mit allen möglichen Tricks von diesem Zutritt in das Heiligtum abhalten. Die Zeit stehlen mit irgendwelchen sinnlosen Beschäftigungen oder religiöse Dinge tun, Schwierigkeiten machen, eine Krankheit vielleicht ans Bein flicken, das vielleicht schmerzt, damit man auch wieder eher schon den Herrn anklagt, weil jetzt das da ist. Und das darf doch eigentlich da nicht da sein. Irgend solche Dinge versuchen die finsteren Mächte uns anzuflicken, Schwierigkeiten zu machen, Zeit zu stehlen, damit wir das nicht tun, damit wir nicht hinzutreten, damit wir sagen, ja, das mache ich dann auf die Nacht, ja, das mache ich dann morgen. Ja. Und dieses und jenes ist noch so wichtig, kommt der Gedanke, was noch unbedingt sein muss oder wo ein Problem ist, über das man nachdenken muss. Und da müssen wir trainieren, dass wir das ablegen und lernen, den Verstand, die Gefühle, die Sinne ein bisschen zurückzunehmen, runterzufahren und hinzugehen vor dem Thron der Gnade, weil wir das dürfen, weil der Papa uns sehen will. Unser himmlischer Papa will, dass wir kommen. Ja, der sitzt nicht da und sagt, oh, jetzt kommt der schon wieder. Was wird er denn heute schon wieder für ein Problem haben? Nein, er erwartet uns. Er erwartet uns. Und wenn du kommst und vielleicht sogar freudig kommst und im Lobpreis kommst und in Dankbarkeit kommst, ja, noch viel besser. Dann macht die Tür schnell weit auf. Aber wie gesagt, die Widerstände, Epheser 2,2 spricht vom Fürsten der Macht der Luft, Mächte der Finsternis, die in der Atmosphäre ihr Unwesen treiben. Der Paulus spricht auch von Weltbeherrschern dieser Finsternis und von Mächten der Bosheit in der Himmelswelt, im Epheser 6,12. Die versuchen uns davon abzuhalten. Du fängst an, zum Papa zu gehen und lädst das Telefon, dann ist an der Haustür jemand, dann will irgendjemand irgendwas. Das ist natürlich alles super wichtig ist. Und dann musst du dann wieder dein Date mit deinem Papa unterbrechen. Und dann musst du erst schauen, wann es wieder was wird. Also es hört sich vielleicht jetzt lustig an, aber so ist es. Und für uns gilt es, diese finsteren Mächte zu binden, zu überwinden, zu beseitigen, vernichten unter unsere Füße. Ja, der Herr hat gesagt, dass er den Satan unter unseren Füßen zertritt. Ja, wir steigen drauf im Glauben, dass diese Widerstände und Widersacher beseitigt werden, damit wir nicht mehr aus dieser engen Gemeinschaft mit unserem Papa herausgerissen werden und dass uns ja, Barmherzigkeit zuteil wird, wenn wir hintreten zum Gnadenthron. Und wir müssen da unsere geistlichen Waffen, die uns als Christen gegeben sind, einfach auspacken. Das sagt der Paulus im 2. Korinther 10,4. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht irdische, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, also Lügen, komische Überlegungen und so weiter, die da in unserem Kopf rumschwirren. Die zerstören wir mit geistlichen Waffen und wir zerstören damit jede Höhe, schreibt er weiter, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also Gedanken, ja, also oft sind es Gedanken, die uns hindern. Falsche Gedanken, so super wichtig Gedanken oder was man halt immer schon gerne tut und so wichtig ist. Aber das Wichtigste ist, dass du regelmäßig ein Date hast mit deinem himmlischen Papa. Du kannst andere Dinge tun, aber das muss das Allererste sein. Deine Beziehung mit deinem himmlischen Papa. Ja, Jesus, der hohe Priester, hat das Verhältnis in Ordnung gebracht. Du kannst und du darfst. Benutze die Waffen des Lichts, gegen die Mächte der Finsternis und sei siegreich und tritt hinzu. Nahe dich zu Gott. Das ist für Christen möglich. Es ist eigentlich schon mehr oder weniger ein Muss. Wenn es möglich ist, ist es ein Muss. Jakobus schreibt in 4,8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Hallihallo, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren. Du gehst auf ihn einen Schritt zu und er läuft dir schon entgegen. So wie der Papa vom verlorenen Sohn. Der ist ihm entgegengerannt. Mit Schwung. So ist unser Papa. Nahe dich zu Gott und er wird sich zu dir nahen. Jesus selber sagt auch, kommt her zu mir. Zu mir sollt ihr kommen mit euren Sorgen und Problemen, die euch mühselig gemacht hat. Kommt her zu mir. So ist auch unser Papa, weil Jesus hat den Papa repräsentiert. Kommt her zu mir. Also wir dürfen uns ihm nahen, wir dürfen mit Freimütigkeit kommen, wir dürfen die übernatürliche Welt erfahren, Zugriff nehmen darauf, uns einlocken, die Tür ist auf, wenn wir im Glauben kommen, der Glaube öffnet es sofort, wir kommen im Namen Jesus, ja, wir kommen durch sein Blut, das ist unser Glaube und der öffnet die Tür. Und nimm dir Zeit dafür, es lohnt sich. Nimm dir Zeit, es gibt Leute, die haben anfangs das trainiert und haben sich stundenlang hingelegt und hingesessen, um den Herrn zu suchen oder auf den Herrn zu warten, bis da ein Durchbruch stattgefunden hat. Es ist eine hartnäckige Sache gewesen, aber das lohnt sich. Der Herr enttäuscht dich nicht, aber es muss dein Glaube da hochgezogen werden. Also nimm dir Zeit, bete ihn an, preise ihn, geh von mir aus auch in Fürbitte für andere, ist auch eine Art, in seiner Gegenwart zu sein. Bete viel in Sprachen, singe in Sprachen, nimm deine Sache ein bisschen zurück und warte einmal auf den Herrn. Ich sage, Herr, ich bin jetzt vor dir und ich warte auf das, was du für mich hast, was du für mich geplant hast, was du mir zu sagen hast. Auf jeden Fall lohnt es sich, Zeit in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft zu verbringen, weil dann bist du nämlich die Rebe am Weinstock. Und Jesus sagte, die Rebe, wenn sie am Weinstock ist, bringt sie viel Frucht. Und wenn sie getrennt ist, wird nichts geschehen, dann bringt sie keine Frucht hervor. Ist ja logisch, oder? Jesus sagte ganz klar, er ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner, bleibt in mir und ich in euch. Denn wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also das war Johannes 15, das geht los ab Vers 1, diese Sache mit dem Weinstock. In ihm bleiben, mit ihm in Gemeinschaft bleiben, mit ihm zusammen zu arbeiten, mit ihm Gemeinschaft zu haben einfach. Das ist der, der in ihm bleibt. Und der sagt, der bringt viel Frucht, so wie die Rebe. Sie bringt viel Frucht. Was ist Frucht? Die übernatürlichen Dinge, die Gebetserhörungen, Geistesgaben, auch Schutz und Bewahrung auf deinem Weg, wo du bist. Und all die Segnungen, die uns verheißen sind, können in dein Leben eindringen, weil du als Rebe am Weinstock bist, weil die Verbindung da ist. Es kann sein, dass du danach dann Träume hast von Gott, Visionen, die Stimme des guten Hirten hörst. Ja, oder in der Apostelgeschichte wird mehrmals, zum Beispiel in der Kapitel 10, Vers 10, von einer Verzückung gesprochen. Da öffnet sich dein Geist und nimmt die geistliche Welt schon fast wahr, wie wenn er durch die natürlichen Augen oder Ohren sehen oder hören würde. Ja, da ist noch viel mehr los, aber wir müssen erst dauerhaft hinzutreten, als Rebe am Weinstock bleiben, immer wieder, tagtäglich, Zeit dafür nehmen. Ist immer die Frage, was ist dir am wichtigsten? Jeder muss arbeiten und jeder hat seinen Haushalt und jeder hat was zu tun. Das ist schon klar. Aber nimm dir trotzdem irgendwo Zeit. Ja? Vielleicht auch in der Nacht, du wirst wach und dann denkst du, jetzt nehmen wir die Zeit und gehen in den Bereich des Geistes jetzt zum Papa. In der Nacht kann dich am wenigsten jemand stören. Da ist Ruhe, da ist Frieden, vielleicht machst du es so. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann kommt Frucht hervor, unweigerlich. Die Rebe bringt einfach Frucht, wenn sie am Weinstock ist. Die geistlichen, übernatürlichen Dinge fließen über, weil du am Weinstock bist. Kann nicht anders sagen momentan. Oder am Ölbaum eingepfropft, das ist das andere Bild. Ja? Dann hast du an der Fettigkeit des Ölbaums Anteil. Der Herr will das. Er sehnt sich sogar danach. Er will, dass wir geistlich sehen, hören, wahrnehmen und auch agieren. Ist ein ganz anderes Gebetsverhalten, wenn du im Dialog bist mit deinem himmlischen, mit der himmlischen Welt. Ja, manche sehen dann auch die Engel, wie sie arbeiten oder welche Engel für ihn zur Verfügung stehen und kann den Engeln irgendwas sagen, was sie für ihn tun sollen. Das gibt es auch. Die Engel sind da und da soll man es eigentlich viel mehr wahrnehmen, die ganzen Dinge. Wir sollen nicht blind und taub sein, sondern wir sollen hören und sehen können im Geist. Der Herr will, dass wir das tun. Im geistlichen Raum agieren. Wenn du im geistlichen Raum bist, hast du auch viel mehr Autorität gegenüber den Mächten der Finsternis. Ja, wenn du merkst, hoppla, in dem und dem Bereich, da steht der und der Feind, und jetzt weißt du auch, welche Autorität du hast im Namen des Herrn Jesus und sprichst es aus und befiehlst dem, den Raum freizugeben, wo dein Segen da ist, damit dein Segen auch dich erreichen kann. Die Blockade muss er verlassen, dieser Feind, dieser Widersacher. Dann wird er das auch tun müssen, weil du die Autorität hast, weil im Namen Jesus die Autorität ist. Das ist viel mehr, wenn du einfach so jetzt aus dem Fleisch, weil du es gerade gehört hast, irgendwie was betest oder sprichst, ist auch gut. Ist nicht falsch verstehen, dass das nichts bringt. Nicht? Dann hätte ich jetzt dir einen Zweifel ins Ohr gesetzt. Nein, nein. Aber wenn du aus der richtigen Position, von oben her, aus der geistlichen Position, wo du schon eingetreten bist in den geistlichen Bereich, von dort aus sprichst und agierst, ist einfach viel mehr Power dahinter. Ja, dann ist es nicht so ein Rumtopsen, vielleicht ja, findet das blinde Huhn mal ein Korn, sondern dann ist es sehr zielgerichtet, wenn du im bösen Geist befehlst, deinen Segen freizugeben, weil er hat ihn nicht zu blockieren und zu rauben, weil der Herr dir den Segen gegeben hat. Und dann geschieht was. Aber wir sind es nicht gewohnt, geistlich zu sehen und zu hören und wahrzunehmen. Das haben wir nicht gelernt. Ja, in der westlichen Welt sind wir alle im Verstand hoch trainiert worden. Umso höhere Schule du besucht hast, umso besser warst und studiert müssen alle sein. Und die wissen eigentlich gar nicht, was ihnen fehlt. Und dann sind sie hoch studiert und kommen nicht zurecht mit ihrem Leben, tappen von einem Blödsinn in den anderen und wissen nicht so recht, was ist jetzt mit meinem Leben, was macht das überhaupt für einen Sinn? Weil sie es nicht verstehen, was in der geistlichen Welt los ist und für was Jesus da ist. Und ja, und dann werden sie von einem Fettnäpfchen ins andere tappen. Der Teufel stellt ihnen eine Falle nach der anderen, wo sie reinfallen und gepeinigt werden. Okay, also, wir müssen unser Fleisch, unsere natürlichen irdischen Sinne, den Verstand, einfach da ein bisschen zurückfahren, überwinden. Galater 5,17 sagt uns der Herr, oder der Paulus, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Da sehen wir wollen in den Bereich des Geistes und das Fleisch begehrt auf. So, nein, ich will das nicht, ich bin doch selber schlau, ich mach doch meine Religion, ich mach doch das, ich bin ja eh so. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Aber der Geist muss den Sieg haben. Und das ist unsere Entscheidung im Glauben und unsere Hartnäckigkeit, das durchzusehen. Die ganzen Ablenkungen, was uns fernhalten will oder wieder aus dem Bereich des Geistes herausholen will, das gilt es zu überwinden. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis von den ganzen Glaubenshelden, wie man in den Büchern immer liest, dass das Geheimnis war von Seymour, der Azusa Street, der ist mit Sicherheit, das möchte ich schon mit Sicherheit behaupten, als er seinen Kopf in die Schuhschachtel gesteckt hat, dass er da in den Bereich des Geistes gegangen ist und es hat sich so eine massive Salbung in diesem Raum freigesetzt, dass die größten Wunder, was man eigentlich so lesen kann, geschehen sind. John G. Lake, selbe, Kenneth Hagin und so weiter, gibt noch viele, aber die haben, glaube ich, dieses Geheimnis erkannt. Diese intensive Gemeinschaft mit Gott auf dieser Grundlage der Wahrheit vom Evangelium. Ja, Paulus schreibt einmal von der Gemeinschaft des Geistes, Philipper 2,1. Ja, da soll man einfach in der Gemeinschaft im Bereich des Geistes sein. Und dann werden sich noch ganz andere Optionen für uns auftun und Segnungen uns erreichen, die wir uns vielleicht vorher jetzt gar nicht so vorstellen können. Aber wie gesagt, es beginnt immer mit der Erkenntnis der Wahrheit. Darum diese Lehre. Sonst klappt es ja sowieso nicht, weil wenn du das nicht weißt, dass das machbar ist und dass man da dran arbeiten muss, wirst du es auch nicht tun. Also gesunde Lehre ist einmal die Basis. Dann muss ich das für mich praktizieren, soweit es geht für mich. Und vielleicht wird es auch immer noch besser und mehr. Oder ich gehe mal davon aus. Und ihr müsst es auf eure Art und Weise versuchen zu trainieren, umzusetzen. Aber lass dich nicht abbringen. Der Feind möchte dich abbringen. Er weiß, dass er verspielt hat. Der Satan weiß ganz genau, dass er eigentlich nichts mehr zu melden hat. Der weiß genau, dass er besiegt wurde. Aber solange er das dir weismachen kann, dass er noch der Superheld ist, der alles Mögliche tun kann, dann ist das ein bisschen ein Problem. Aber wir müssen lernen, wir sind oben. Ja, der Feind ist besiegt. Der Satan ist bereits besiegt, er ist gerichtet, er ist bereits verurteilt. Und wenn wir aufstehen, wird das Urteil vollzogen. So ist es. Da mache ich jetzt einfach einen Amen hintran, einen Punkt. Passt da, so ist es die Wahrheit. Und so sei ein Überwinder durch den Glauben an Jesus Christus.